Es macht mich aber auch etwas stolz, dass die BZ uns zutraut, unserer kleinen popligen Initiative hier in Berlin, dass wir die Wut des US-Präsidenten auf uns ziehen würden. Am Ende würde ich schon sagen, ja, da habe ich auch was erreicht in meinem Leben, wenn das tatsächlich passieren würde.
Die Deutsche Wohnen ist einer der größten Vermieter in Berlin und ganz Deutschland.
Privaten Wohnungsunternehmen wie Vonovia oder Deutsche Wohnen vor, nur an steigenden Mieten interessiert zu sein.
Die Deutsche Wohnen profitiert vom Wohnungsmangel.
Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen.
Deutsche Wohnen und Co. enteignen, Spekulation bekämpfen. Diese Kampagne.
Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen.
Hi, wir sind Tillmann und Livia und das hier ist der zweite Teil des Podcasts zum Vergesellschaftungsgesetz. Wir sind beide Aktivistinnen bei DWE, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ich bin Livia, ich bin in der Willkommens-Taskforce, manchmal auch die Mehrwerden-Taskforce genannt, und bin Sprecherin bei DWE.
Und ich bin Tillmann, ich bin im Kiez im Tempelhof Schöneberg und auch in der Bildungstaskforce. Und mit uns ist hier zusammen Thomas. Thomas hat das Vergesellschaftungsgesetz für die INI mitgeschrieben und ich freue mich besonders, dass er da ist, weil ich ihn schon mal bei einer internen Veranstaltung erlebt habe, wo wir ganz viele schwierige Fragen zum Gesetz stellen durften und ich das richtig gut fand, was er da geantwortet hat und viel gelernt habe dabei. Und deswegen das Gefühl habe, es wäre cool, wenn das nochmal mehr Leute mitbekommen könnten und deswegen ist er heute hier mit uns, um Fragen zum Vergesellschaftungsgesetz zu beantworten und heute insbesondere zur Frage der Entschädigung. Thomas, herzlich willkommen.
Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass ich da sein darf und vielen Dank für die Vorschusslorbeeren schon mal. Genau, ich bin, wie ihr schon angedeutet habt, bei der Deutsche Wohnen und Co. enteignen in der temporären AG Gesetz aktiv und habe dort den Gesetzesschreibprozess zum Vergesellschaftungsgesetz, was wir heute besprechen, mit koordiniert und auch, ja, man könnte sagen, an dem Gesetz auch geschrieben vielleicht.
Lass uns
das aber auch ein bisschen groß gezeichnet.
Wann hattest du das letzte Mal so richtig Stress mit dem Vermieter?
Gestern? in meiner Wohnung gab es vor 3 Jahren in meinem Haus gab es vor 3 Jahren einen Brand, der dazu geführt hat, dass das Löschwasser das ganze Haus zerstört wurde und ich ausziehen musste vorübergehend. Und jetzt habe ich seit 3 Jahren, hat das gedauert, das zu renovieren. Jetzt sind wir seit kurzem wieder eingezogen. Und seitdem habe ich immer irgendwas mit meinem Vermieter, also ständig was. Mhm. Die sind aber auch wirklich eine furchtbare Hausverwaltung, also ganz schlimm. Genau. Alles Mögliche, keine Ahnung. Momentan ist halt noch sehr viel Baustelle und das ist nervig. Und dann geht immer mal wieder was kaputt, was sie eigentlich gerade neu gebaut haben. Und das ist nervig, dann sind sie nicht erreichbar. Das ist natürlich nervig. Aber mein Mietvertrag ist aus 2013 und deswegen ist die Miete nicht so hoch.
Immerhin das. Sehr gut.
Wir fangen an mit einem Rückblick. Und ich sage erstmal nochmal, wieso wir eigentlich hier sind und wieso wir das alles machen. Wir befinden uns nämlich, wie wahrscheinlich sehr bekannt ist, in einer Mietenkrise. Was heißt das eigentlich? Ich hau mal so ein paar Zahlen raus. Darüber haben wir auch letztes Mal schon ein bisschen gesprochen. In keiner deutschen Stadt steigen die Mieten so krass wie in Berlin. Die Angebotsmieten sind um ungefähr 42% gestiegen seit 2022, also in sehr kurzer Zeit. Im Angebot kostet der Quadratmeter rund 15 Euro und wir alle wohnen zur Miete, wie fast 85% der Berlinerinnen und Berliner. Und jede vierte Person in Berlin ist von Wohnarmut betroffen. Was heißt das eigentlich? Naja, das heißt, dass man über 30% des Einkommens für Miete zahlt und danach von Armut betroffen ist. Die Anzahl der Sozialwohnungen hat sich in den letzten 10 Jahren halbiert, was natürlich absurd ist, gegeben diese Krise und diese Lage. Und wie wir letztes Mal auch schon kurz angesprochen haben und vielleicht auch viele von euch wissen, gab es deshalb aufgrund dieser Missstände und auch der Wut darüber 2021 den erfolgreichen Volksentscheid zu DWE. Was wurde eigentlich damals gefordert und wird nach wie vor gefordert? Wir fordern die Vergesellschaftung von großen Wohnkonzernen, die über 3000 Wohnungen in Berlin besitzen. Und das sind dann insgesamt so ungefähr 250.000 Wohnungen, 220.000. Und dafür haben über 1 Million Berlinerinnen und Berliner gestimmt. Ich sag noch kurz einen Satz dazu, was Vergesellschaftung ist, und dann sozusagen gehen wir da auch nochmal tiefer rein. Aber die langfristige Vision von DWE ist die demokratische Verwaltung von diesen Wohnbeständen und auch die Mitsprache der Mieterinnen und Mieter in einer Anstalt öffentlichen Rechts. Wenn ihr jetzt schon denkt, okay, da waren jetzt viele Begriffe drin, die ich noch nicht kannte, es wird weitere Folgen geben, und über Teile dessen, was ich gerade gesagt habe, werden wir jetzt sprechen.
Genau, um die Geschichte noch zu vervollständigen, 2021 gab es den Volksentscheid, mehr als 1 Million BerlinerInnen haben dafür gestimmt, und trotzdem ist seitdem wenig passiert. Rot-Rot-Grün hat eine Expertinnenkommission eingesetzt, die bestätigt das, was wir damals schon gesagt haben, nämlich die Vergesellschaftung ist juristisch umsetzbar und bezahlbar. Interessanterweise habe ich das Gefühl, in den letzten Wochen mit der intensiven Debatte um Vergesellschaftung deutschlandweit ist zumindest diese juristische Umsetzbarkeit deutlich weniger attackiert. Ich habe das Gefühl, da haben wir schon echt viel erreicht. Trotzdem ist es klar, dass der CDU-geführte Senat aktuell das demokratische Votum der BerlinerInnen nicht umsetzen wird. Und deswegen haben wir auch schon vor einer Weile entschieden, dass wir der Politik es nochmal zeigen, dass wir vergesellschaften wollen, und zwar mit einem Gesetzesvolksentscheid. Und was der Unterschied zwischen einem Gesetzesvolksentscheid, also unserem jetzigen Vorfahren und unserem jetzigen Vorhaben und einem Beschlussvolksentscheid wie 2021 ist, das kannst du, Thomas, wahrscheinlich besonders gut erklären.
Ich werde mich auf jeden Fall anstrengen. ein Beschlussvolksentscheid, der ist ein Auftrag an den Senat. Und der ist zwar auch bindend, aber der ist nur, ich sage mal, politisch bindend. Da wird nichts rechtlich Fassbares geschaffen. Das ist wie die Aufforderung an den Senat, etwas zu tun. Und so war auch der Beschlussvolksentscheid formuliert. Der Senat wird aufgefordert, alle Maßnahmen einzuleiten und so weiter, um die 3.000 Unternehmen mit 3.000 Wohnungen zu vergesellschaften. Zum damaligen Zeitpunkt war das die richtige Art und Weise, wie wir vorgegangen sind. Wir hatten einfach in der Zeit zu wenig juristische Perspektive, um ein Gesetz vorzulegen. Dies ist aber mittlerweile anders. Das ist, muss man sagen, auch Ergebnis dieser Expertinnenkommission, die insofern viel juristische Perspektive zusammensammeln konnte und eingedampft hat, die uns so mit unseren Möglichkeiten nicht vergönnt gewesen wären. Und darauf konnten wir auf jeden Fall aufbauen. Und der Gesetzesvolksentscheid, also den wir jetzt anstreben, hat demgegenüber ein konkretes Gesetz zum Gegenstand. Wenn der Volksentscheid gewonnen ist, dann tritt dieses Gesetz, was wir dann zur Abstimmung stellen, unmittelbar in Kraft. Genau, wir haben vielleicht noch zu den Gesetzen, wo wir jetzt ungefähr stehen. Wir haben im letzten Herbst den ersten Teil unseres Gesetzes vorgelegt, das ist das sogenannte Vergesellschaftungsgesetz. Da geht es so darum, wer wird vergesellschaftet, wie. Die Entschädigung, über das reden wir heute. Und aktuell, da sind wir im Austausch jetzt noch im Weiteren, seit dem letzten Herbst mit weiteren Expertinnen und Experten aus unserem erweiterten Beiratskreis, nennen wir das, im wissenschaftlichen Beirat. Und was wir auch noch machen, ist das Gesetz aktuell zu schreiben, was quasi regelt, wie die Wohnungen dann verwaltet werden sollen. Genau, das würde ich mal sagen.
Cool, so, danke schön.
Vielen Dank. Bevor wir stärker in so die Entschädigung und wie wird das dann alles und welche Werte und so einsteigen, nochmal eine Big-Picture-Frage, die wir auch letztes Mal mit Lisa schon angeschnitten hatten. Es gibt ja zwei Artikel, Artikel 14 und Artikel 15. Kannst du uns nochmal erklären, wir heißen ja Deutsche Wohnen und Co. enteignen, aber wir sagen, wir wollen Wohnraum vergesellschaften. Was ist nochmal der Unterschied juristisch gesehen zwischen Enteignung und Vergesellschaftung? Oder wie hängen die beiden zusammen?
Hm. Okay, das ist eine Nerdfrage. voll. Also ich glaube, zu unserem Namen ist, glaube ich, zu sagen, dass Enteignung mehr so ein politischer Kampfbegriff ist. Und als wir mit der Sache an den Start gingen, politisch war die Vergesellschaftung einfach kein so griffige Parole. Und deswegen, glaube ich, ist damals die Wahl gefallen auf die Enteignung. Ich glaube, dass anfangs auch noch überlegt wurde, tatsächlich juristisch eine Enteignung zu machen nach Artikel 14 und nicht nach Artikel 15. Der Unterschied, okay. Also erstmal ist die Enteignung ist ein Vorgang, der in Deutschland, in der Bundesrepublik, also wirklich hundertfach passiert. Klassische Beispiele sind Enteignung für Infrastrukturprojekte, Bahnschienen, Autobahnen oder Bergbau, also Braunkohle, ganz klassisch in Deutschland. Da werden in der Regel bestimmte Grundstücke, die der Staat meint zu brauchen für ein gewisses Vorhaben, sei es eine Autobahn, sei es ein Braunkohletagebau, die werden dann dem Eigentümer, wenn der die nicht abgeben will, quasi zwangsweise entzogen und dafür wird der entschädigt. Das ist in Artikel 14 Absatz 3 geregelt, wie das funktioniert. Demgegenüber ist aber als das Grundgesetz geschaffen wurde, noch eine weitere Möglichkeit in die Verfassung geschrieben worden, und zwar die Vergesellschaftung. Und die ist darauf gerichtet, die Privatnützigkeit des Eigentums aufzuheben. Also normal, die aktuelle Rechtsordnung geht davon aus, dass wenn ich Eigentum habe, dann darf ich damit im Prinzip, gibt natürlich Ausnahmen, aber machen, was ich möchte. Und ich darf das für mich nutzen, so wie ich das für am besten halte und so wie ich das für vielleicht am gewinnbringendsten halte. Und das ist quasi mal ganz grob zusammengefasst das, was man Privatnützigkeit des Eigentums nennt. Und die Vergesellschaftung zielt darauf, genau diese Privatnützigkeit aufzuheben und dass die Eigentumsgegenstände, das sind bei der Vergesellschaftung Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel, zu entziehen und quasi der Gemeinheit wieder zur Verfügung zu stellen.
Und vielleicht so als kleinen Gag, ich fand es extrem witzig, es gab kürzlich einen Artikel, der uns eigentlich nicht so wohl gesonnen war, einen Zeitungsartikel, der aber so einen ganz tollen Teil hatte, in dem stand, eins muss man Ihnen lassen, Sie haben das Grundgesetz wirklich sehr gut gelesen und diesen spannenden Paragraphen gefunden, aus dem man extrem viel machen kann, juristisch. Und ich glaube, da sind sich sozusagen alle einig, auch unsere Gegnerinnen und Gegner, dass das einfach total der Coup war, diesen Artikel 15 zu reaktivieren.
Das ist schon krass. Ich finde auch, dass die Frage gar nicht nur nerdig ist, weil sie auch relativ viel gestellt wird auf der Straße, wenn man mit Leuten spricht, weil sie eben genau das irgendwie wissen wollen, was ist jetzt eigentlich mit dem Namen und was ist mit Vergesellschaftung. Insofern finde ich es ganz cool, auch darüber nochmal kurz zu sprechen. Apropos Straße und zu unserem eigentlichen Thema für diese Aufnahme heute. Als ich 2021 für den Volksentscheid geworben habe oder Leute versucht habe zu überzeugen, zum Beispiel vor allem in Schöneberg, weil ich in Kiez im Tempelhof Schöneberg bin, stand ich häufiger auf dem Viktoria-Luise-Platz, relativ gut betuchtes Klientel. Und einer der größten Kritikpunkte oder Fragen oder Themen, die immer wieder aufkamen, können wir uns das überhaupt leisten, ist Vergesellschaftung nicht viel zu teuer. Damals wurde in der Presse auch noch mit ganz anderen Summen hantiert als inzwischen, aber trotzdem bleibt die Frage, was kostet eigentlich die Vergesellschaftung und kann Berlin sich das leisten?
Ja, das ist natürlich die zentrale Frage. Ich glaube, das ist alles immer die Frage, ne? Also wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Es ist am Ende gar kein so großes Problem. Ihr habt ja schon besprochen beim letzten Mal, wenn ich richtig das noch im Kopf habe, dass man mit Artikel 15 vergesellschaften kann und dieser eine Entschädigung vorsieht. Diese Entschädigung muss allerdings nicht der Marktwert sein. Das ist bei den Enteignungen grundsätzlich auch nicht der Fall, aber bei Artikel 15 quasi erst recht nicht. Das wäre auch total ungerecht, würde ich mal sagen, weil der Marktwert von den Immobilien in Berlin total überteuert ist. Würden wir den Marktwert oder auch Verkehrswert genannt entschädigen, würden wir die Konzerne für ihre Spekulation mit Boden und Wohnraum auch noch belohnen. Und das wollen wir natürlich nicht, deswegen geht unser Gesetz einen anderen Weg. Deswegen sieht unser Gesetz eine Entschädigung vor, die unterm Verkehrswert liegt und zwar den sogenannten Vergesellschaftungswert quasi auswirft. Dafür haben wir das Rad nicht neu erfunden, sondern wir haben uns für diese Entschädigungsregelung an einem Verfahren aus dem Steuerrecht orientiert. Und da wird der Wert, den wir Vergesellschaftungswert nennen, aus einer Kombination von Gebäudewert und Bodenwert ermittelt. Das sagt jetzt noch nicht viel, aber da kommen wir, glaube ich, im Einzelnen nochmal zu. Entschädigt wird dadurch aber im Wesentlichen, was man sich vielleicht jetzt am ersten merken muss, im Wesentlichen die eigene Leistung der Konzerne, die Baukosten im vollen Umfang. Was wir aber nicht entschädigen werden, ist der spekulative Anteil an den Bodenwerten. Jetzt natürlich, was heißt das? Im Ergebnis ist das also zwischen 40% und 60% des herkömmlichen Verkehrswerts und die zukünftige Trägerin der vergesellschafteten Wohnung, die AÖR, zahlt diese Entschädigung dann über die Mieteinnahmen ab und zwar über 100 Jahre lang und zwar zu festgelegten Konditionen. Genau, das hat den Charme, dass Berlin so keine Schulden aufnehmen muss und dass der Haushalt durch die Entschädigung nicht belastet wird. Und genau, anders als interessierte Kreise bisher in letzter Zeit behauptet haben, würde ich sagen.
Sehr gut. Okay, perfekt. Vielen Dank. Falls ihr jetzt gerade dachtet, das war mir viel zu schnell, was geht ab, machen wir das jetzt nochmal Schritt für Schritt. Also, du hast gerade gesagt, Thomas, die Wohnungen sind viel zu teuer, weil mit Wohnraum spekuliert wird. Wie genau funktioniert diese Spekulation mit Wohn- bzw. auch Bodenwert und so?
Gut, okay, Spekulation. Also, Spekulation funktioniert ja so, ich kaufe ein Gut und hoffe darauf, dass ich dieses Gut in Zukunft zu einem höheren Preis wieder verkaufen kann und die Differenz stecke ich mir als Gewinn ein. Und das ist auch im Prinzip, was in Berlin passiert ist. Also wir haben ja gesehen, dass diese Kaufwerte von den Immobilien völlig den Werten enteilen, die man sogenanntes Ertragswert nennt. Also das, was man aus diesen Immobilien sinnvollerweise irgendwie über den Verlauf von ein paar Jahren, sagen wir mal 10, 15, 20 Jahren sind ja Immobilien, da kann man schon eine größere Zeithorizonte anbringen, was man über diese Zeiträume da rausholen kann. Und das funktioniert nur, wenn ich darauf spekuliere und darauf hoffe, also ich als Immobilien-Großinvestor, dass die Preise in Zukunft auch weiter steigen werden. Und da ist insbesondere der Bodenwert problematisch. Und dieser Bodenwert ist vor allen Dingen eine Wette auf die zukünftigen Mieten. Das heißt, der Bodenwert ist deswegen so teuer, weil die erwarteten Mieten so hoch sind. Nicht mal unbedingt die aktuellen, aber die erwarteten Mieten. Und das führt dann zu diesen Bodenwertsteigerungen. Man kann, glaube ich, noch erwähnen, dass der Boden seinen Wert das Bundesverfassungsgericht hat es mal genannt, der Boden zieht seinen Wert daraus, dass alle Menschen unabdingbar auf seinen Gebrauch angewiesen sind und er ein unvermehrbares Gut darstellt oder irgendwie sowas, die haben das relativ schön formuliert, will heißen, Boden kann man nicht schaffen, sondern der ist da und wo der ist, ist dann halt so ein bisschen zufällig, sage ich jetzt mal. Und dieser Boden als solches hat aber nur dann Wert, wenn quasi in seiner Umgebung etwas passiert. Und das ist etwas, wo wir sagen müssen, da ist wenig Leistung der Eigentümer drin. Ein Hochhaus, das ich kaufe und das in, weiß ich nicht, Dresden steht, hat einen anderen Wert als ein Hochhaus, das in Frankfurt am Main oder Hamburg steht. Und das liegt nicht daran, dass das Hochhaus irgendwie anders ist oder der Boden in Dresden so schlecht, sondern das liegt an der Umgebung von diesem Hochhaus. Man sagt ja in der Immobilienbranche auch Lage, Lage, Lage.
Sei mir auch immer.
Ja. Und das, worauf es dann runterkommt, ist, glaube ich, dass das die Attraktivität der Umgebung ist. Und das ist am Ende eine Leistung von uns allen. Also die Berlin attraktiv machen durch kulturelle Angebote, durch die Cafés, durch die ÖPNVs, durch den Park, nennen wir es jetzt mal plakativ das Lebensgefühl. Das ist natürlich dann nicht die Leistung von irgendwelchen Investoren, die hier eine Wohnung kaufen oder ein Haus kaufen oder die beteiligt sind an irgendwelchen großen Unternehmen, die das tun.
Und kann man erklären, warum diese Spekulation jetzt gerade irgendwie Anfang der 10er Jahre so angeheizt wird?
Also die klassische makroökonomische Erklärung habe ich mir neulich von dem Ökonomen in der TAK erklären lassen, ist die, wenn die Zinsen sinken, dann flüchtet sich das Geld ins Betongold.
Schön,
sehr so. Fast so schön wie Bundesverfassungsgericht.
Ja, genau. Also es sei eine makroökonomische Regel, dass wenn die Zinsen niedrig sind, die Bodenwerte steigen, weil man da am meisten Rendite erhofft. Es ist ja auch so, dass, da bin ich wieder beim Bundesverfassungsgericht, es ist der Gebrauch ist unabweisbar, will heißen, jeder muss irgendwie wohnen oder alle müssen irgendwie wohnen. Genau, also man ist darauf angewiesen, man kann sich anders als bei, was weiß ich, Kopfhörern oder einer Hose nicht entscheiden, dann kaufe ich jetzt keine, sondern ich kann jetzt nicht sagen, ich wohne jetzt einfach nirgends. Und das führt natürlich dann dazu, dass immer eine Nachfrage gibt und die auch dann befriedigt werden muss, wenn sie eigentlich nicht mehr leistbar ist für die Einzelnen.
Ich würde sagen, Leute mit viel Kohle können nicht mehr so viel Zinsen bekommen. Und deswegen investieren sie in Wohnungen, weil sie wissen, dass sie damit eine höhere Rendite bekommen in Zeiten von Niedrigzins.
Genau.
Deswegen wurde massiv in Wohnungen investiert.
Ja.
Ab 2012, 2013 und das hat die Mieten steigen lassen. Ist das ungefähr das, was du,
genau, also
was du auch sagen würdest?
Im Zuge der Finanzkrise wurden ja dann die Zinsen gesenkt,
ja,
ne, von den Zentralbanken weltweit und das hat dazu geführt, dass man am Kapitalmarkt für sein Geld nicht mehr so wahnsinnig viel Zinsen bekommen hat und dann flüchtet man sich in so sichere Anlagen wie Wohnraum, Immobilien, ich glaube Gold.
Mhm. Das nennt man auch vakabundierendes Kapital.
Okay. Vagabundierendes Kapital.
Ja, aus dem Off wurde gerade gesagt, das nennt man vagabundierendes Kapital. Das ist natürlich auch wichtig, dass wir das aufnehmen und in die Shownotes schreiben.
Ja, genau. Finde ich auch gut. Wieder was gelernt.
Nochmal, damit wir das einmal als Formel haben. Ihr habt ja diese tolle Formel entworfen für den Vergesellschaftungswert. Den nehmen wir jetzt nochmal auseinander. Was genau ist der Vergesellschaftungswert? Und dann fragen wir dich einfach nochmal zu den einzelnen Teilen davon.
Genau, also der Vergesellschaftungswert ist in dem Gesetz, was wir veröffentlicht haben, der Gebäudesachwert plus der von uns modifizierte Bodenwert multipliziert mit einer Wertzahl. Allerdings, und das war ja auch ein bisschen der Hintergrund, weswegen wir das Vergesellschaftungsgesetz schon letzten Herbst veröffentlicht haben, haben wir dort dann, ne, es ist öffentlich, man kann bessere Rückmeldungen einholen, haben wir dort Rückmeldungen eingeholt und werden voraussichtlich die Wertzahl streichen, sodass am Ende bei uns bei rauskommt Gebäudesachwert plus der modifizierte Bodenwert.
Und das ist der Wert, der Wert der Wohnung, der entschädigt wird.
Genau, also der Gebäudesachwert ist quasi, wie viel würde es kosten, das Gebäude in seinem aktuellen Zustand heutzutage herzustellen. Also nicht neues Gebäude, sondern als könnte ich ein Gebäude, das jetzt aber schon 100 Jahre oder 50 Jahre alt ist, heute bauen.
Das ist so komisch.
Ja, das ist ja genau, voll. Also es ist aber eine Berechnungsmethode, ja, weil das ist irgendwie, das ist eine fiktive Zahl, aber so ungefähr. Und der Bodenwert, der wird ausgegeben von, gibt es für ganz Berlin, da gibt es Kataster und da gibt es so einen Gutachterausschuss und der legt immer den Bodenwert fest und diese Bodenwerte richten sich in der Regel, also da gibt es verschiedene Berechnungsmethoden. Die richten sich in der Regel nach verschiedenen Berechnungsmodellen und der gibt die dann raus und genau, also hat dann im Kopf, wie viel war der letzte Verkauf und wie viel würde eine neue Immobilie bei Verkauf bringen und dann der Bodenwertanteil wird dann berechnet.
Mhm. Du hast ja jetzt schon Gebäudesachwert erklärt. Zum modifizierten Bodenwert fand ich es ganz hilfreich, eine andere Juristin und enge Freundin aus der TAC, also eine enge Freundin von mir schon ganz lange, Grüße gehen raus, hat den modifizierten Bodenwert in einem tollen Pubquiz auch spekulationsbereinigten Bodenwert genannt. Darüber haben wir ja schon gerade gesprochen. Genau, willst du dazu noch was sagen, wieso genau? Also ich finde, spekulationsbereinigt klingt irgendwie besser. Das klingt so, wie wir bereinigen die Spekulation, die unrechtmäßig war sozusagen, statt wir modifizieren hier sowas am Boden rum und dann kommt so ein anderer Wert raus. Genau, aber du hast ja eigentlich schon erzählt, was das eigentlich ist. Willst du dazu noch was sagen oder denkst du so, ja genau, so ist das?
Ja, also es war auch bei uns in der Diskussion, wie wir das dann am Ende eigentlich nennen, es war, glaube ich, spekulationsbereinigt, war schon auch drin. Jetzt ist nun Spekulation aber ja, negativ besetzt, nicht ganz zu Unrecht und es erschien uns irgendwie nicht so ganz passig für ein Gesetz, das, ich sag jetzt mal, wie jedes Gesetz den Anschein von Neutralität zu wahren hat. Also ich hatte ja schon gesagt, die Bodenwerte werden rausgegeben, ein Gutachterausschuss guckt sich an, wie viel so ein Boden quasi wert ist. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben quasi die Spekulation bereinigt. Und zwar haben wir da als Jahr genommen, das Jahr 2013. Ich verkürze es jetzt etwas. Und 2013 haben, weil von da an man in Berlin und bei den durchschnittlichen Bodenwerten eine Explosion sehen konnte. Also da sind teilweise Bodenwerte um 40-70% zum Vorjahr gestiegen jedes Jahr. Und ich meine, eine normale Rendite sind so, sagen wir mal, 3,5-5%. Und das ist natürlich also völlig außerhalb jeder Verhältnismäßigkeit. Und da haben wir gesagt, das ist etwas, was wir nicht entschädigen wollen oder also vor allen Dingen nicht wollen, aber auch nicht können. Weil das halt mit dem tatsächlichen Wert, den dieser Boden hat, ja nichts zu tun hat. Also das ist ja jetzt nicht auf einmal, der ist ja nicht auf einmal vergoldet worden oder Öl drunter gefunden oder so. Ja, das ist einfach, der war vorher da und weil aber das Geld Anlage, also das internationale Finanzkapital Anlageform gesucht hat, war es auf einmal beliebt, Boden in Berlin zu erwerben. Berlin war wurde attraktiver und da ist das gestiegen. Und genau, 2013 haben wir genommen, weil ab da an, also wirklich immer diese jährlichen Steigerungsraten so enorm waren. Und dann haben wir das quasi da gekappt und haben das mit einer, wie wir sagen, angemessenen Steigerung ersetzt.
Super. So wenig wie unter dem Boden Öl gefunden wurde, so wenig sind ja auch die Gebäude schicker geworden mit der Zeit, sondern die sind ja eher weniger schick geworden oder sozusagen Gebäude verfallen, ja, dann kann man die renovieren und so, aber rechnet ihr den Zustand der Gebäude raus, die ja zum Teil auch in sehr schlechtem Zustand sind, zum Beispiel bei den Beständen von Vonovia und Adler?
Ja, also der Gebäudesachwert, da habe ich ja schon vorhin gesagt, das ist eine fiktive Größe, wie viel das Gebäude kosten würde, wenn man es in dem aktuellen Zustand jetzt bauen würde. Und an dem aktuellen Zustand hört man schon so ein bisschen, da wird in groben Zügen eingepreist, wie da quasi der Instandhaltungszustand ist. Es ist aber tatsächlich so, dass wir auch für die Anwendbarkeit, ja, es müssen relativ schnell Zehntausende Immobilien bewertet werden, uns an einem Verfahren aus der zur Berechnung der Erbschaftssteuer orientiert haben und das ist eher grob. Ja, also das hat jetzt nicht alle Einzelheiten und kann jetzt nicht im Konkreten die Gebäudesachwerte darstellen. Das wäre dann auch gar nicht durchführbar, weil man dann sehr, sehr viel Zeit bräuchte, um das zu ermitteln. Und deswegen haben wir im Prinzip, also haben wir weniger den Zustand des Gebäudes einberechnet oder einbezogen, als wir eigentlich sollten, weil solche Siedlungen wie die Weiße Siedlung von Adler oder so, also die sind ja fast quasi Schrottimmobilien, muss man ja bald sagen. Genau, also da sind wir quasi den Konzernen gegenüber noch gutmütig.
Wir haben mal so eine Beispielrechnung gemacht, genau mit dieser weißen Siedlung von Ada, die du gerade schon angesprochen hast. Mit den Infos, die man so im Internet finden kann. Wir sind natürlich jetzt keine Personen, die das professionell schätzen und so, aber wir haben jetzt mal die Bodenrichtwerte des Portals Boris, Bodenrichtwerte genommen, mit den Quadratmeterflächen der weißen Siedlung. Und wenn wir richtig liegen, dann ist der Boden da aktuell für die gesamte Siedlung ungefähr 55 Millionen wert. Und nach eurer Rechnung ziehen wir dann ja die Bodenwertsteigerung seit 2013 ab.
Hat man das im Hintergrund etwa?
Okay,
mit einem Helikopter,
Heli,
aber wir
Heli,
können...
Heli, Heli.
Ja, ist doch gut. Okay.
Genau. Nach eurer Rechnung ziehen wir dann ja die Bodenwertsteigerung seit 2013 ab und wären dann nur noch bei ungefähr 31 Millionen. Ne? Das ist ja schon von 55 auf 31 schon ein ganz schöner Unterschied. Jetzt weiß ich nicht, was du dazu sagen sollst.
Ja, was soll man dazu sagen? Toll, soll man dazu sagen. Also so über oder so ungefähr, was ist das? Ne, 2/5. Ist doch super. Ja, genau, aber da sieht man ja, was mal an Spekulationen gemeint ist, wie viel das quasi darüber liegt. Ja, also wie viel das über einem sinnvoll erzielbaren Wert drüber liegt. Ja? Also wenn ich diese weiße Siedlung jetzt für den Wert mit diesem Bodenwert kaufen würde, dann würde ich wahrscheinlich, und ich bewirtschafte sie zu einem, sagen wir mal, sozialverträglichen Niveau, dann würde ich ja Jahrzehnte diese Siedlung abbezahlen. Ja, und da merkt man, dass dieses ganze System, keine Ahnung, das hat schon so was von einem Schneeballsystem, ja, irgendwie der Letzte zahlt dann die Zeche. Genau, und ich finde, was man auch gesehen hat, das haben wir in unserer Gesetzesbegründung auch dargelegt, das ist alles eine ganz schöne Blase, und da hat sich auch ein bisschen Luft abgelassen, als 2022 die internationalen Zentralbanken den Zins auch nur ein bisschen angehoben haben, sind die Bodenwerte abgestürzt. Da merkt man, dass das also eine Spekulation in diesem Sinne ist.
Dass der Sand nicht aus Gold ist.
Ja, dass der Sand nicht aus Gold
sich nicht in Gold verwandelt hat.
Es ist ja jetzt gerade bei Adler auch im Gespräch, sie zu rekommunalisieren. Was hältst du davon?
Ja, Adler ist ja schon länger in Schieflage. Man hört ja so einiges über deren Rechnungslegung und Berichte. Von der Rekommunalisierung, also eine Rekommunalisierung ist natürlich jetzt nicht per se schlecht, aber eine Rekommunalisierung wäre halt einfach kein guter Deal, oder anders gesagt, die Vergesellschaftung wäre der beste Deal für Berlin, weil bei der Rekommunalisierung müsste man, wenn nicht den vollen Verkehrswert, dann aber doch nah daran, quasi, wenn man dann ja kauft, bezahlen, und das würde natürlich dazu führen, dass das eine erhebliche Belastung ist. Ich glaube, vor der letzten Wahl wurden doch so Siedlungen auch gekauft in Spandau. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Und da hatte man Instandhaltungsrückstau, und dann hat man quasi diesen Konzernen, die da alles verfallen haben lassen, die ganze Zeit die Kohle rausgezogen haben, das auch noch vergoldet, indem man quasi einen fiktiven Verkehrswert entschädigt, um dann zu sagen, ja, wir haben Wohnung rekommunalisiert, und dann uns aber sagen, dass die Vergesellschaftung nicht leistbar ist, ist ja auch irgendwie schizophren. Mhm. Ja, und bei einer Vergesellschaftung, das habe ich ja vorhin schon gesagt, gehen wir davon aus, dass der Vergesellschaftungswert bei 40-60% des herkömmlichen Marktwerts ist. Und da sind wir natürlich deutlich besser dran, als wenn wir das einfach quasi zurückkaufen. Also wir als Berlin.
Man muss ja auch sagen, dass wenn wir es einfach zum Marktwert zurückkaufen und das kein schlechtes Geschäft sein soll, dann heißt es auch, dass die Mieten steigen müssen, oder der Landeshaushalt bezuschusst das auf Dauer. Und so wie ich die Diskussion auch in der Expertinnenkommission erinnere, ist ja die Idee bei Vergesellschaftung gerade etwas in Gemeineigentum zu überführen. Das bedeutet, dass es der Gemeinschaft dient. Und das kann es natürlich nur, wenn die Mieten bezahlbar sind. Und allein aus dem Grund macht Vergesellschaftung zum Marktwert irgendwie keinen Sinn.
Ja, also ja, das hätte ich nicht besser sagen können.
Danke, danke. Vielleicht auch richtig aufgepasst hier.
Wir haben ja jetzt relativ wenig in absoluten Zahlen gesprochen, was natürlich auch schwierig ist, weil wir die Gebäudesachwerte nicht kennen und so. Aber vielleicht kannst du noch mal sagen, wie hoch wäre denn jetzt insgesamt so ungefähr die Summe, ne? Wenn wir diese 220.000 Wohnungen vergesellschaften wollen, was kommt da so auf den Landeshaushalt, den wir alle so lieben, was kommt auf den zu?
Ja, also ich meine, das habe ich ja am Anfang gesagt, auf den Landeshaushalt kommt durch die Entschädigung gar nichts zu, wenn wir das so machen, wie wir wollen. Weil dann refinanziert sich der Vergesellschaftungswert und die Entschädigung aus den Mieteinnahmen. Aber da Leute gerne wissen wollen, was das kostet und irgendwie so hat man das Bedürfnis, ja doch mal so ein Preisschild daran zu hängen. Und wir gehen aktuell von einem Rahmen aus, der so zwischen 8 und 18 Milliarden Euro für die von dir schon angesprochenen 220.000 Wohnungen in Berlin liegt. Das ist jetzt ein relativ großer Rahmen, aber das Problem ist, dass wir erstens nicht so genau wissen, wie viele Wohnungen die Konzerne so insgesamt haben. Einige sind ein bisschen, also deren Strukturen sind undurchsichtig. Und wir wissen vor allen Dingen auch nicht, in welchem konkreten Zustand die Gebäude sind. Ja, das wissen, wenn überhaupt, dann die Wohnungskonzerne. Unser Vergesellschaftungsgesetz sieht auch da bestimmte Auskunftspflichten vor und Sachen, die dann passieren, wenn denen nicht nachgekommen wird. Aber das ist so ein bisschen mal, um eine Vorstellung zu haben, wie viel das ist. Ja, ich möchte aber gleich dazu sagen, und das habe ich ja am Anfang schon gesagt, es kommt gar nicht so sehr auf die tatsächliche Höhe an, weil es mehr darauf ankommt, was kriegen wir dafür und wie können wir das dann quasi wieder refinanzieren. Und da habe ich ja schon gesagt, unser Ziel, und das ist, glaube ich, auch die Idee der, also die verfassungsrechtliche Idee der Vergesellschaftung, ist, dass das aus sich selbst heraus tragbar ist und dann der Allgemeinheit, wie Tillmann gesagt hat, auch dienen soll. Hm.
Okay, also 8 bis 18 Milliarden ist das, was die Initiative gerade annimmt. Was, glaube ich, viele Leute verwirrt, ist, dass in der Presse natürlich irgendwie unterschiedlichste Zahlen kursierten und auch kursieren. Also insbesondere 2020, 2021, als es noch irgendwie relativ neu war, das ganze Projekt, reichte das irgendwie von 8 bis, glaube ich, Spitzenwerte zu 36 Milliarden, was der Senat behauptet hat, was die Vergesellschaftung kosten würde. Und unsere Zahl basiert auf dem Sachwertverfahren. Und warum ist es denn jetzt eigentlich plausibel? Warum ist unsere Rechnung am besten?
Ja, genau. Also das ist natürlich ein Unterschied, ob man den Verkehrswert nimmt, der jetzt einfach sagt, ja, das ist schon alles richtig so mit diesen Bodenwerten und die Bewertung ist sehr hoch. Da muss man vielleicht ein bisschen reingehen, in was gibt es eigentlich für Bewertungsmethoden, um dann quasi zu erklären, wie wir zu unserer Zahl gekommen sind und wie andere zu ihrer Zahl kommen.
Ja, sehr gerne.
Also für die Bewertung von Immobilien gibt es drei Verfahren. Das sogenannte Ertragswertverfahren, das Sachwertverfahren und das Vergleichswertverfahren. Das Ertragswertverfahren guckt sich quasi gerade bei Wohnimmobilien, die quasi den Profit abwerfen sollen, guckt sich an, wie viel Profit kann ich über eine gewisse Zeitspanne da rausziehen. Und dieser Ertrag wird dann, da wird abgezogen, was ich dann halt reinstecken muss an Verwaltung und Instandhaltung und so weiter. Und das, was dann überschießend ist, auf eine gewisse Jahreszahl hochgerechnet, das ist dann der Wert meiner Immobilie. Da geht es schon los, warum werden die bei den großen Wohnungskonzernen so höher bewertet? Die nehmen einfach einen längeren Jahreszeitraum. Also die sagen, quasi, wir haben, keine Ahnung, einen Ertragswert aus dieser Immobilie von 500.000 Euro pro Jahr und wir sagen jetzt nicht 15 Jahre lang, sondern wir sagen 25 Jahre lang und dann ist natürlich dann der Wert da schon höher. Genau, und das ist der erste Grund, warum da bei den Verkehrswerten, bei denen in der Regel ein höherer Wert rauskommt, das ist natürlich für die auch deswegen gut, weil umso höher der Wert ihrer Immobilien, umso besser können sie die beleihen und kriegen dann bessere und kriegen dann mehr Kredite am Finanzmarkt. Und das ist das, wovon, also wie das zustande kommt, dass da teilweise so 36 Milliarden vom Senat genannt wurden.
Also Ertragswert ist im Grunde das, was Sie als Verkehrswert
genau
bezeichnen.
Genau. Also das ist die, wie Sie zum, das ist das Verfahren, wie Sie zum Verkehrswert kommen.
Ja, okay.
Genau. Es gibt auch noch das Vergleichswertverfahren, aber das wird einfach, da wird geguckt, okay, eine Immobilie, die so und solche Eigenschaften hatte, die wurde jetzt vor kurzem für das und das Geld verkauft, das heißt, eine andere, die ähnliche Eigenschaften hat, die wird ungefähr dasselbe kosten. Das kann man natürlich, bei uns funktioniert es nicht, das kann man nicht anwenden. Und wir nehmen das Sachwertverfahren und da wird, das hat einerseits den Vorteil, wir können quasi, das habe ich oben ja schon mal kurz erwähnt, zwischen der Leistung und der Spekulation besser unterscheiden, weil wir sagen, der Gebäudesachwert, das ist etwas, was man als Leistung definieren kann und das ist auch etwas, was die AÖR selber investieren würde. Wenn sie jetzt einfach Boden hätte, dann würde sie Geld investieren, in die Hand nehmen müssen, um quasi dieses Gebäude zu errichten. So, und das ist die Leistung, die wir entschädigen. Und dann sind wir bei dem Bodenwert noch so, Boden kann man, glaube ich, sagen, hat wenig Leistungsanteil. Und da sind wir relativ gutmütig und sagen, ja, wir werden entschädigen, aber trotzdem einen von uns angemessen definierten Bodenwert. Also zwischen Leistung zu unterscheiden, das ist der eine Teil. Fair, weil es die AÖR auch bezahlen müsste. Und der dritte Punkt, weswegen wir auch nicht das Ertragswertverfahren genommen haben, ist, das Ertragswertverfahren geht davon aus, dass man Gewinne aus den Immobilien macht. Und genau dieses Gewinnstreben, diese Privatnützigkeit des Eigentums, was Sie angesprochen haben, die wollen wir ja gerade aufheben. Und deswegen passt das Ertragswertverfahren auf die vergesellschaften Immobilien nicht so richtig. Weil die haben ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, die sollen ja nicht verkauft werden können, die haben ja eigentlich nur, die haben ja eigentlich keinen Marktwert, sondern nur einen Wert, also ich sag mal nur einen Wert für die Leute, die da drin leben, als Lebenswert, als Lebensmittelpunkt. Und genau, deswegen passt das Ertragswertverfahren hier einfach nicht.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass der Haushalt nicht belastet wird. Und wir haben auch im letzten Podcast, glaube ich, schon darüber gesprochen, dass die Summe aus den Mieten wieder abbezahlt wird. Wir haben uns so ein Verfahren überlegt, das heißt Schuldverschreibung. Auch ein tolles Wort, weil Berlin ja nicht einfach einen Kredit aufnimmt oder so, sondern wir machen dieses Schuldverschreibungsverfahren. Ich glaube, das ist sehr erklärungsbedürftig. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, was das überhaupt für ein Verfahren ist und auch da sagen, wieso das jetzt nichts ist, was wir uns neu erfunden haben, wo das herkommt, wo das schon mal gemacht wurde.
Genau, also ich versuche mal ein bisschen auszuholen. Also Art und Ausmaß der Entschädigung müssen bestimmt werden. Ausmaß ist quasi die Höhe, wie viel kostet der ganze Spaß und die Art ist, wie zahle ich das? Und jetzt kann ich in der Enteignung zum Beispiel, kann ich zahlen in Geld, ich kann aber auch zahlen in Ersatzland. Wenn ich jetzt einen Acker enteigne für meine Autobahn, dann gebe ich dem Bauer einen vergleichbaren Acker irgendwo anders oder in der Nähe. Nicht irgendwo anders so, ne? Muss er ja auch nutzen können, aber so. Ich kann aber auch in Rechten entschädigen. Und was das ist, sind, die Schuldverschreibungen sind im Prinzip Rechte. Man hat einen, also die Entschädigungsberechtigten, in diesem Fall die Wohnungskonzerne, die haben dann einen Anspruch gegenüber der AOR auf eine regelmäßige Zahlung. Und das ist quasi die Schuldverschreibung, die wir machen. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Das wurde schon mal angedacht bei Bodenreformgesetzen in Hessen und Hamburg. Ob das umgesetzt wurde damals, kann ich jetzt tatsächlich nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht genau. Aber wir haben uns das jedenfalls nicht aus den Fingern gezogen.
Und das klingt ja total schick. Es klingt irgendwie nach so einer extrem eleganten Lösung für so diese Schwierigkeit, dass man die Mieten sozusagen jetzt noch nicht hat, aus denen das dann abbezahlt werden wird. Aber ist das denn, was ist das dann für eine Art von Sache? Sozusagen ist das, kann man, du meintest, oder also es wurde, glaube ich, auch mal darüber diskutiert, was das dann für eine Art von Sache ist, damit man sich mehr darunter vorstellen kann. Kann man das auf Finanzmärkten handeln? Ist das eine sichere Anlage? Wie funktioniert das?
Genau, also es sind im Prinzip Wertpapiere. Ja, also das kann man auch auf dem Aktienmarkt handeln oder die kann man verkaufen. Dann hat jemand anderes diesen Anspruch, die sind gestückelt und was wir machen ist, wir wollen halt diese Papiere dann zu einem festen Zinssatz verzinsen und das hat den Vorteil, dass wir, wenn wir die Vergesellschaftung machen, das ist ein Generationenprojekt, also das werden wir auch bei erfolgreichem Volksentscheid werden wir uns dann noch lange mit befassen. Das ist etwas, wo wir quasi dieses Zinsänderungsrisiko aus dem Weg gehen können. Weil wir jetzt schon die Zinskonditionen für diese Wertpapiere festlegen können und schon da können wir dann sagen, okay, die Belastung für die AOR aus dieser Entschädigung, die ist leistbar und zwar dauerhaft leistbar. Mhm. Und das ist ja auch Ziel und auch verfassungsrechtliche Notwendigkeit für die Vergesellschaftung.
Ja. Und dieser Zinssatz liegt bei 3,5% und ist damit irgendwie höher über dem EZB-Zins aktuell von 2,25%. Also insofern ein durchaus interessantes Wertpapier, kann man das so sagen?
Genau, also aktuell ist es natürlich ein durchaus interessantes Wertpapier, aber wird vor allen Dingen auch deswegen interessant, weil es wertstabil ist, weil man immer sicher sein Geld da bekommen wird. Also die AOR wird günstige Mieten anbieten, das heißt, sie wird wenig bis keinen Leerstand haben, sie wird immer ihre Entschädigungszahlung leisten können.
Und im Zweifel haftet das Land Berlin und damit die Bundesrepublik und das heißt, es gibt keinen Zahlungsausfall.
Genau, also wenn das Land Berlin haftet, würde ich sagen, ist das nicht die Bundesrepublik? Okay. Aber es ist auf jeden Fall ja. führt zur guten Bewertung, wenn man quasi eine Körperschaft des öffentlichen Rechts noch als Gewährleistungsträger hat.
In dem Gesetz steht außerdem noch, dass das Land Berlin sich um die Marktpflege zu kümmern hat. Was kann man sich darunter vorstellen?
Das ist auch so ein Teil, der wahrscheinlich unserer Überarbeitung zum Opfer fallen wird. Da sind wir aber gerade noch mit weiteren Juristinnen und Juristen, die sich da sehr gut eingearbeitet haben, im Gespräch, wie wir das weitermachen. Anfänglich war die Marktpflegeidee sozusagen, wenn die Wertpapiere am Aktienmarkt mit einem niedrigen Preis gehandelt werden, dass das Land Berlin diese dann aufkauft. Das stabilisiert einerseits den Preis und andererseits führt es dazu, dass Berlin, wenn sie wieder höher am Markt gehandelt werden, diese verkaufen kann. Das ist, um quasi die Wertstabilität zu gewährleisten. Das ist so die Idee hinter der Marktpflege. Ob das so kommt, würde ich jetzt mal noch ein Fragezeichen dran machen. Das ist etwas, wo wir noch sehr intensiv überarbeiten.
Was passiert, wenn jetzt einzelne Siedlungen für sehr, sehr viel Geld modernisiert werden müssen? Wer zahlt das?
Genau.
Also nach der Vergesellschaftung natürlich.
Ja, nach der Vergesellschaftung. Vorher macht es keiner.
So. Ja, genau, das ist klar.
Oder die Mieter zahlen das, die Modernisierungsumlage. Also bei unseren Berechnungen sind Modernisierungen zu einem gewissen Grad eingepreist. Die Frage ist nur, wenn jetzt wirklich eine Sanierung ansteht, die total unerwartet ist, dann müssen wir sehen, wie wir damit umgehen. Aber grundsätzlich ist es der AOR möglich und dem Senat auch möglich, gewisse zweckgebundene Finanzspritzen zu geben. Und damit kann man das quasi abfedern. Ja, also aus der Entschädigung oder aus den Mieten selbst werden so Standard Instandhaltung absehbare Modernisierungen und die Entschädigung gezahlt und darüber hinausgehende Sachen werden wahrscheinlich genau, Finanzspritzen benötigt werden.
Mhm. Wo wir schon gerade Postvergesellschaftung sind, was ja sozusagen ein absehbarer Zustand in nächster Zeit ist, um das, also es stellen sich dann ja sehr konkrete Fragen. Ne? Also es gibt diese Wohnungen, es gibt diese Bestände, irgendwie muss jetzt, also die BerlinerInnen wollen, dass die vergesellschaftet werden, dieses Gesetz tritt in Kraft, dann muss ja relativ schnell ermittelt werden, okay, was ist jetzt, mit, also was ist jetzt dieser Gebäudesachwert, was ist der Bodenwert, der modifizierte und so weiter. Und ihr stellt euch das ja so vor, also auch hier wieder erfindet ihr das Rad nicht neu, sondern dass Finanzbeamte das machen vom Schreibtisch aus. So, und das ist jetzt auch was, was die sozusagen, das ist jetzt kein komplett neues Verfahren. Vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen, wie genau diese Finanzämter das dann ermitteln, wie viele Stunden so eine Sachbearbeiterin dann ungefähr braucht, um das zu ermitteln. Genau, wie man sich das einfach vorstellen kann, was dann in dieser Zwischenzeit passiert, wo sozusagen nochmal festgestellt wird, wie genau wird diese Vergesellschaftung jetzt abgewickelt.
Genau, also ich habe ja schon gesagt, dass wir uns quasi eng anlehnen an die Berechnungsgrundlage für die Erbschaftssteuer und diese Ermittlung dort. Also warum gibt es das? Wenn ein Haus oder ein Grundstück vererbt wird, dann muss ja geguckt werden, wie viel würde denn darauf jetzt an Steuer anfallen. Und da muss man dieses Grundstück, wo ja jetzt niemand was gekauft hat oder so, bewerten. Und das ist quasi die Grundlage dann, auf der die Erbschaftssteuer berechnet wird. Und wir nehmen quasi diese Grundlage zur Bestimmung des Werts des Grundstücks. Wie gesagt, mit dem modifizierten Bodenwert. Was dann aber dazu führt, dass die Finanzämter, die diese Bewertung ja ohnehin machen, im Rahmen der Erbschaftssteuerberechnung, das dann quasi schon kennen. Also die wissen schon, wie das läuft. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie viele Stunden die brauchen, aber wir haben... Es gab vor kurzem eine kleine Anfrage und das war irgendwie ein managebarer Bereich. Also ich glaube, die haben für die Bewertung einer Immobilie irgendwie so 2 Stunden veranschlagt. Ist das in der Größenordnung? Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Und es ist tatsächlich sehr managebar. Das war auch eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Entscheidung für dieses Modell. Weil wir natürlich wissen, wenn wir jetzt vergesellschaften, dann werden auf einen Schlag 220.000 Wohnungen einen anderen Eigentümer haben. Und die müssen natürlich alle bewertet werden. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen gehen, aber es muss natürlich einigermaßen zügig gehen. Und deswegen war es uns immer auch ein wichtiges Anliegen, dass das operationalisierbar, haben wir das genannt, ist. Genau.
Toll. Auch wieder eine tolle Lösung, die sich da überlegt wurde. Jetzt schauen wir mal nicht nur sozusagen auf die Bürokratie, sondern auch auf die Mieterinnen und Mieter, die, um die es uns ja vor allem auch geht, die direkt sozusagen von dieser Vergesellschaftung betroffen sein werden. Wie funktioniert es mit der Miete? Also wie hängen jetzt eigentlich Entschädigung, Entschädigungssumme und Miete zusammen? Du meintest ja, dass die Mieten dann dass die Entschädigungen aus den Mieten refinanziert werden. Wie funktioniert es genau? Wie hoch sind die Mieten? Wie hängt es von der Entschädigungssumme ab und so weiter?
Ja, genau. Also weil die Miethöhe von der Entschädigungshöhe abhängt und wir die Entschädigungshöhe noch nicht genau bestimmen können und da den oben genannten Rahmen angeben können, ist es jetzt nicht für mich möglich zu sagen, okay, so und so viel wird die Miete kosten. Die Miete wird sich zusammensetzen aus den Lasten für die Entschädigung, das heißt der Vergesellschaftungswert plus den Zinsen und aus den Bewirtschaftungskosten, das heißt alles, was man braucht, um die Häuser zu verwalten, in Stand zu halten, modernisieren und so weiter. Und natürlich versuchen wir da die Quadratur des Kreises und sagen, wir machen eine, also umso höher die Entschädigung, umso eher ist es so, dass das Verfassungsgerichte sagen, das ist okay. Aber umso höher die Entschädigung, umso höher die Miete. Und da müssen wir natürlich so genau den goldenen Weg finden und sagen, Das ist eine Entschädigung, die genauso hoch ist, dass das verfassungsrechtlich passt, die aber noch so hoch ist, dass wir das aus den Mieten refinanzieren können, ohne die Mieterinnen und Mieter zu belasten. Und da sind wir so in dem Bereich, dass wir zwischen 6 und 8 Euro den Quadratmeter Mieten haben werden wollen.
Okay, das ist vielleicht nochmal ein guter Zeitpunkt, um an eine Studie zu erinnern, die wir in Auftrag gegeben hatten, bei der André Holm und KollegInnen festgestellt haben, dass bei einer Miete von 6 bis 8 Euro den Quadratmeter eine sehr gute Bewirtschaftung und eine Entschädigung zwischen 10 und 17 Milliarden Euro möglich sind. Das ist sozusagen ungefähr der Korridor, in dem man sich bewegt, in dem man alle Sweet Spot hat. Man hat eine Entschädigung, die möglichst sozusagen gerecht ist, verfassungskonform. Man hat eine Miete, die bezahlbar ist, und man hat eine Bewirtschaftung, die deutlich besser ist als das, was wir jetzt sehen.
Genau, also ich sag mal, bei vielen ist ja die Bewirtschaftung deutlich besser als jetzt. Liegt die Latte ja jetzt nicht so hoch.
aber vielfach besser.
Genau, das ist es. Die Studie, die du angesprochen hast, von André Holm, Friederike Thonke und noch einer, Gian, ich weiß jetzt seinen Nachnamen nicht, die geht an die Sache ein bisschen anders aber heran. Also die berechnet quasi, welche Entschädigungshöhe könnte man am Markt refinanzieren mit klassischen Refinanzierungsmitteln, also Krediten und endfällige Anleihen, glaube ich, heißt das. Ich bin nicht so der Finanzexperte. Genau, und die gehen, genau wie du sagst, die haben verschiedene Bewirtschaftungsmodelle angenommen, bei wie viel das quasi Euro pro Quadratmeter kosten würde, zu einem sehr niedrigen Standard zu bewirtschaften, zu so einem mittleren Standard. Ich glaube, das war bei denen so der Standard, den die landeseigenen Wohnungsunternehmen haben, oder zu einem guten Standard. Da sind wir dann so in dem Genossenschaftsbereich. Die haben ja mal einen ziemlich guten Investitionsstandard und haben in Abhängigkeit davon geschaut, wie viel Entschädigungszahlungen kann man quasi bei welcher Miethöhe refinanzieren über den Finanzmarkt. Das funktioniert, wie gesagt, ein bisschen anders bei denen, weil die Finanzmarktinstrumente dann haben und auch ein bisschen diese Refinanzierungskosten andere sind, als sie bei uns wären. Mhm. Aber da sieht man, dass mit einem vernünftigen Instandhaltungsstandard und angemessenen Mieten eine ziemlich gute Entschädigung refinanzierbar ist und wir dann quasi diesen goldenen Weg, den ich gerade genannt habe, beschreiten können.
An der Stelle ist es, glaube ich, gut, nochmal so zwei Sachen aufzugreifen. Zum einen habe ich ja gerade schon gesagt, dass die Angebotsmieten gerade sehr viel höher sind. Ne? Also die Angebotsmieten gerade sind bei 15,82 Euro. Das ist einfach deutlich über den 8 Euro. Und du hast ja gerade Genossenschaften angesprochen. Ich glaube, weil uns das manchmal auch so entgegenschlägt oder es da viele Missverständnisse gibt, ist es, glaube ich, wichtig, hier nochmal zu sagen, dass die Konzerne, die enteignet und deren Bestände vergesellschaftet werden sollen, dass davon landeseigene Wohnungsunternehmen, Genossenschaften, kirchliche Träger, gemeinnützige Träger und so ausgeschlossen sind. Also es handelt sich um profitorientierte Konzerne, die zum Großteil auch wirklich deutlich über 3000 Wohnungen besitzen. Das haben wir in der letzten Folge auch nochmal angesprochen. Aber genau, nochmal zurück zu diesen Mieten. Eine Hoffnung, also wir würden sagen Hoffnung, ist natürlich auch, dass sich das auf den Mietspiegel in ganz Berlin auswirken könnte. Kannst du dazu was sagen?
Genau, also aktuell ist es ja so, dass die wirksam vereinbarten Mieten der letzten 6 Jahre in den Mietspiegel eingehen. Und wenn also nicht in den Mietenspiegel eingehen, sind solche Mieten, die gesetzlich festgelegt sind. Das war so ein bisschen beim Mietendeckel die Krux, sage ich jetzt mal. Da wurden die Mieten ja gesetzlich festgelegt. Und die zählen nach dem bürgerlichen Gesetzbuch, also nach dem BGB, nicht in den Mietspiegel rein. Das wäre bei uns anders. Also die AÖR ist insoweit frei in ihrer Mietgestaltung, als sie halt die Entschädigung und die Instandhaltung bezahlen muss, aber jetzt nicht gesetzlich zu einer bestimmten Miethöhe verpflichtet ist. Deswegen würden die Mieten, die die AWR in diesen 220.000 Wohnungen nimmt, auch in den Mietenspiegel eingehen. Und da ist natürlich klar, wenn wir jetzt Angebotsmieten haben von 15 Euro oder 16 Euro kalt den Quadratmeter, dass damit der Mietenspiegel hochgezogen wird. Genau, und das ist bei der AOR dann nicht mehr der Fall. Also da werden die Mieten halt, da muss man auch vor allen Dingen nicht mehr das, was man jetzt Versteinerung des Mietmarkts nennt, nicht bei jedem Umzug wieder erwarten, dass das einen in den finanziellen Ruin treibt, sondern man kann einfach wieder umziehen. Und wenn man umzieht, dann ist der Quadratmeterpreis ungefähr derselbe, wie der vorher war. Mhm. Wie das schon mal, weiß ich nicht, in den späten 90ern, 2000ern in Berlin ja auch der Fall war. Genau, und das ist ja das, was jetzt, wo die Leute so Sorge haben. Also, dass man, wenn man umziehen muss, was weiß ich, man lebt mit seiner Lebensgefährtin zusammen, dann trennt man sich, da muss man zusammenleben, weil der Mietmarkt es einfach nicht hergibt, dass man dann auseinanderziehen kann. Das ist schon, es gibt ja noch andere dramatischere Situationen. So. Das ist dann, wenn wir bei der AOR wenn die AOR die Mieten wieder quasi stabil auch nach Neueinzug hält, wäre das dann anders. Und was natürlich so ist, wenn wir jetzt die Bestände der Konzerne übernehmen und die haben da eine rechtswidrig überhöhte Miete genommen, weil das ist ja jetzt nicht selten, dass sie einfach deutlich über der Mietpreisbremse ihre Mieten nehmen. Das gibt ja auch keine Repressalien dafür. Also ich würde das, wenn ich der Rechtsanwalt der Vonovia wäre, würde ich denen das auch sagen, dass sie das machen sollen. Ja, das ist ja logisch. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du ein bisschen was zurückzahlen musst, aber halt nur so viel, wie du vorher auch nehmen hättest dürfen. So. So. Und das ist dann halt bei uns nicht mehr der Fall.
Mhm. Du hast ja gerade schon den Mietendeckel angesprochen. Eine Frage, die ja dann auftauchen könnte, ist sowas wie, ah ja, okay, heißt das, die Mieten steigen dann nicht mehr? Oder wie steigen die Mieten dann? Welche Mechanismen gibt es, die dann sozusagen auch noch Auswirkungen auf den Mietspiegel haben, auf die Entwicklung der Mieten in Berlin langfristig?
Also, dass die Mieten dann gar nicht mehr steigen, das ist, wird wahrscheinlich nichts. Das ist schade, aber ergibt sich wohl auch aus der Natur der Sache so ein bisschen, weil die Betriebskosten und Löhne weiter steigen. Wir wollen ja auch die Menschen, die bei der AOR arbeiten und die für die AOR Instandhaltung machen, die wollen wir ja auch fair entlohnen. Und deswegen legen wir eine Mietsteigerung also gehen wir von einer Mietsteigerung von maximal 1% im Jahr aus. Zum Vergleich, aktuell steigen die Mieten im Bestand etwa 3,6% im Jahr. Und die landeseigenen Wohnungsunternehmen unter dem aktuellen schwarz-roten Senat, die haben die Mieten sogar zwischen 2,5% und 11% im Jahr erhöht. Also das ist natürlich eine ganz andere Kategorie. Was daran auch schön ist, wenn wir sagen 1% Mieterhöhung pro Jahr und wir aber davon ausgehen dürfen, dass die Löhne pro Jahr im Schnitt 2% steigen, dass das dann faktisch also im Verhältnis zum Lohn dann eine Mietsenkung ist. Und also das würde auf dem freien Wohnungsmarkt einfach so nicht funktionieren. Mhm.
Ja. Apropos freier Wohnungsmarkt und wo der Wohnungsmarkt freier ist, also der Wohnungsmarkt in anderen Großstädten ist zum Beispiel New York, Paris, London ist ja irgendwie grauenvoll und es gibt viele Horror-Stories, die an die Story, die du ganz am Anfang erzählt hast, erinnern. Ein ähnliches Beispiel, oder zumindest insofern ähnlich, als dort ungefähr 2/3 der Wohnbestände in öffentlicher Hand sind, ist Wien. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, was das auch in Wien mit Wiener Wohnen für Auswirkungen auf die Wohnwirtschaft sozusagen hat. Es ist ja jetzt nicht so, dass alle Leute sagen würden, oh Gott, Wien, ja, das ist schlimm. Da sind Dinge in öffentlicher Hand, funktioniert gar nichts mehr.
Ja, Wien, auch furchtbare Stadt da.
Will niemand.
Ja, also Instandhaltung ganz schlimm, wenn ich da in der Ballsaison bin. Also Wien habe ich auch tatsächlich eine persönliche, oder was heißt eine persönliche Verbindung hin, aber zu dieser Wiener Wohn. Ich war im Jahr 2018 auf einer Bildungszeit in Wien und da war 100 Jahre Rotes Wien, weil 2018 zum ersten Mal die SPÖ in Wien die absolute Mehrheit errungen hat und die haben konsequent ein konsequentes Sozialbauprogramm aufgelegt und davon profitiert die Stadt Wien noch heute. Die hat nämlich anders als andere Städte, darunter ja auch Berlin, Dresden, you name it, nicht in den im Zuge der neoliberalistischen Wende in den späten 90ern, frühen 2000ern ihre Wohnung privatisiert, sondern sie haben sie konsequent gehalten. Und das merkt man jetzt. Also Wien hatte, ich glaube, ab 2000 ungefähr ein vergleichbares prozentuales Wachstum wie Berlin. Ja, von wegen, was ich damit sagen will, da sind die Mieten auch in dem freien Marktsegment bei denen nicht so explodiert wie bei uns in Berlin. Und das kommt daher, dass man in Wien, du hast es angesprochen, die Wiener Wohnen hat, die hält, glaube ich, ungefähr so 30% der Wohnungen in Wien und dann kommen dann noch so Genossenschaften und Baugruppen dazu, die sind aber auch öffentlich gefördert, sodass man ungefähr beim 2/3 in diesem geförderten Bereich ist. Und da hat man immer eine Möglichkeit, quasi irgendwo hinzuziehen. Ja, also man ist nicht, ich muss jetzt diese 15 Euro den Quadratmeter aufwenden, weil ich sonst auf der Straße lebe, sondern ich habe immer noch die Möglichkeit, in eine Wohnung der Wiener Wohnen zu ziehen oder in eine Baugruppe. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Mietpreise in den freien Wohnungen nicht so stark steigen können, weil dieser Druck nicht so stark ist, obwohl das zivilrechtliche Mietrecht in Österreich gar nicht so scharf ist. Also die lösen das quasi da konsequent über ihre Boden- und Wohnungspolitik. Und das finde ich ist ein sehr gutes Beispiel.
Das zeigt irgendwie krass, wie attraktiv das ist, dass wir ein großes zusammenhängendes Gemeindeagentum auch in Berlin schaffen, wie viel man damit erreichen kann und wie viel mehr man erreichen kann als mit einem Flickenteppich aus irgendwie verschiedenen Regelungen, die am Ende umgangen werden, so wie die Mietpreisbremse, auch wenn die natürlich ein tolles Instrument ist. Trotzdem wird irgendwie viel gewettert gegen Vergesellschaftung. Gerade in den letzten Wochen gibt es irgendwie eine riesige, auch irgendwie schon internationale Debatte, über die Berliner Pläne zur Vergesellschaftung, was auf eine Art natürlich irgendwie charming ist, weil das heißt, wir sind nach wie vor relevant und über uns wird diskutiert oder über das Projekt wird diskutiert. Gleichzeitig wird da natürlich irgendwie auch alles Mögliche behauptet. Jetzt gerade haben sich Berliner Sparkasse, Volksbank, DKB und Investitionsbank Berlin zusammengeschlossen und eine Pressemitteilung veröffentlicht, warum Vergesellschaftung problematisch ist. Das IW hat eine Kurzstudie veröffentlicht zu den volkswirtschaftlichen Folgen, wenn so Einheiten wie BlackRock irgendwie sozusagen Geld verlieren, oder das ist eine der Sorge. Bild und BZ fürchten sich vor Trumps Rache, wenn internationale Investoren ihr Geld verlieren durch die Vergesellschaftung, weil eben weniger entschädigt wird, als der Vergehrswert hoch ist. Und das sind natürlich irgendwie ganz schön beeindruckende Vorwürfe. Was sagst du dazu? Ne, war eine komische Frage.
Gute Frage. Da gibt's viel zu fragen. Zunächst bin ich als DKB-Kunde muss ich noch ausstehen, einen Beschwerdebrief an meine Bank zu schreiben.
Vielleicht hört die gerade zu, du kannst einmal ins Mikrofon sagen. Die sprechen nicht für mich.
Ich glaube, ich schreibe den, das sowieso nicht, aber ich glaube, ich schreibe den trotzdem noch einen Beschwerdebrief. Ja.
Wir tun ihn in die Shownotes.
Da gibt es viel zu sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich finde es ein bisschen obskur, dass wir ein demokratisches Votum von über 1 Million wahlberechtigten Berlinerinnen und Berlinern, ja, also da sind ja noch ganz viele Leute, die in Berlin gar nicht abstimmen dürfen und die aber genauso unter der Mietenkrise leiden wie wir alle, deswegen nicht umsetzen sollen, weil ein faschistoider Irrer im Weißen Haus mit Strafzöllen reagieren können. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es macht mich aber auch etwas stolz, dass die BZ uns zutraut, unserer kleinen popligen Initiative hier in Berlin, dass wir die Wut des US-Präsidenten auf uns ziehen würden. Am Ende würde ich schon sagen, ja, da habe ich auch was erreicht in meinem Leben, wenn das tatsächlich passieren würde. Ja, ich weiß nicht, ob man damit dem noch mit Argumenten weiter begegnen kann. Ich belasse jetzt dabei.
Naja, doch eine Frage könntest du beantworten, nämlich werden Banken tatsächlich zu den Verlierern der Vergesellschaftung gehören?
Genau, also dazu wollte ich noch kommen. Irrationale Trump-Angst wollte ich einmal abräumen. Ja,
perfekt.
Gut. Die Banken haben in dieser, gab ja eine Pressemitteilung und dann gab es eine Pressekonferenz und in der Pressekonferenz hat, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber es wurde mir so berichtet, ein Journalist aufgepasst und der hat dann aber, also die haben so ein paar Talking Points rausgehauen, die wir eigentlich schon jetzt auch seit die Vergesellschaftungsdebatte losgetreten ist und dann hatte die aber konkret gefragt, ja, aber für Sie als Banken, was würde das denn heißen? Und da waren die irgendwie jetzt nicht so schockiert und waren jetzt, ja, also das wäre irgendwie doof, weil es jetzt mal O-Ton, ja, so ein bisschen, also das, ich paraphrasiere, aber es scheint nicht so zu sein, dass die Banken da jetzt in größere Schieflage geraten. Und das ergibt auch Sinn, weil die Banken zwar den Immobilienkonzernen Geld gegeben haben und dafür Sicherheiten wollten. Diese Sicherheiten, also die Grundschulden in der Regel, dürfen aber nicht zum Verkehrswert genommen werden, sondern sie müssen zu einem konservativen, also kleingerechneten Wert genommen werden. Das ist der sogenannte Beleihungswert. Und dieser Beleihungswert liegt einfach deutlich unter dem Verkehrswert. Und das führt dazu, dass diese Abschläge, die wir jetzt vorschlagen vom Verkehrswert, ganz wahrscheinlich überhaupt gar nicht bei den Banken aufschlagen werden. Die Entschädigung wird zum Vergesellschaftungswert erfolgen und die Banken haben dann einen Anspruch, weil ihre Grundschulden gelöscht werden. Das ist auch, wird dargestellt, als sei das so ein ganz als sei das Teufelszeug und eine Ausgeburt der Hölle, aber dass man die Grundschulden auf einem Grundstück löscht und die Grundpfandrechte, wie das heißt im Juristischen, das ist bei jeder Enteignung auch so. Ja, also jede Enteignung für ein anderes Infrastrukturprojekt, wir haben es angesprochen, macht das auch. Wir haben uns da an dem Enteignungsgesetz quasi orientiert, dass dann hier so Angstmache damit betrieben wird, lässt schon tief blicken. Und genau, also wenn deren Grundpfandrecht und Grundschulden erlöschen, dann kriegen sie einen Anspruch, die Banken, gegen die Unternehmen auf Auszahlung eines gewissen Teils der Entschädigungssumme. Und in der Regel werden die vollständig oder fast vollständig bedient werden. Deswegen war am Ende da auch so ein bisschen betretenes Schweigen unter den Chefs der Banken.
Wieso die jetzt da eigentlich sitzen?
Ja.
Ich habe jetzt, wo wir hier über aktuelle Sachen reden, ist ja total spannend. Der Rest auch total spannend. Also, es gab ja schon mal 2024 den Vorschlag von der FDP, das Grundgesetz zu ändern. Jetzt gab es diesen Vorschlag wieder. Obwohl ich mir ehrlich gesagt, ich habe das nicht so gut recherchieren können, wann und wo genau Söder was gesagt haben soll oder vorgeschlagen haben soll. Aber sozusagen, was so ankam bei mir, war, naja, es gibt ja verschiedene Arten zu versuchen, dass das nicht passieren kann. Eine Art ist, das Grundgesetz zu ändern oder einzuschränken, wofür dieser Artikel 15 überhaupt Gültigkeit hat oder haben könnte oder örtlich auch, wo dieser Artikel 15 Gültigkeit haben könnte. Was ist da genau passiert und was ist unsere Antwort?
Ja, das ist ein ganz eigenes Thema. Also ich finde es schon auch wieder sehr bemerkenswert, um es mal vorsichtig zu formulieren, dass Markus Söder uns in Berlin jetzt die Vergesellschaftung verbieten will weil was genau passiert für Bayern? Was hat er damit zu tun? Also mir fehlen da viele Sachen. Der soll erstmal ein paar Windkraftanlagen aufstellen und dann bauen wir ihm eine Hochspannungsleitung nach Bayern. Also ja, sorry, da fehlt mir auch schon wieder. Aber Söder ist nicht ganz so blöd, wie man das denken könnte. Denn er hat nicht gesagt, dass er, also zumindest habe ich das nicht mitbekommen, dass er das Grundgesetz ändern will. Das versucht immer die FDP. Mhm. Aber eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat ist für sowas einfach nicht in Sicht. Aber ja, die Gesetzgebungskompetenz, also wer das machen darf, entweder die Bundesrepublik oder die einzelnen Länder, diese Gesetzgebungskompetenz teilen sich quasi die Bundesrepublik und die Länder. Mhm. Und wenn die Bundesrepublik davon abschließend Gebrauch macht, dürfen die Länder nicht mehr das regeln. Ja, und das, ist der Winkel, aus dem Markus Söder kommt. Und das ist so im ersten Moment, also gar nicht so ungeschickt. Jetzt ist aber das Problem, Herr Söder, der möchte ja nicht vergesellschaften, der möchte ja gerade, dass nicht vergesellschaftet wird. Also er müsste ein Verhinderungsgesetz einsetzen. Und die Voraussetzung dafür, dass der Bund in solchem Bereich eine Regelung trifft, wir haben das in unserer Gesetzes-AG in letzter Zeit auch schon andiskutiert, wir haben das jetzt aber noch nicht zu Ende gesprochen, ist die Grundvoraussetzung ist, dass durch diese Handlung einheitliche Verhältnisse in der Bundesrepublik geschaffen werden. Aber das ist ja eben gerade, also es erfordert ja eine Handlung, die müssen geschaffen werden, das heißt, die müssen jetzt nicht vorliegen. Und da kommt es uns doch so vor, als sei das gar nicht möglich, dass man quasi ein reines Vergesellschaftungsverhinderungsgesetz schreibt. Also ich glaube, seine Idee war, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwo reinzuschreiben, dass eine Vergesellschaftung nur zum Verkehrswert möglich ist. Mhm. Das ist schon, wäre schon bei der Enteignung verfassungswidrig. Ja, also das hat das Bundesverfassungsgericht nun mehrfach gesagt, dass lediglich am Verkehrswert orientierte Entschädigung ist der Verfassung fremd. So ungefähr. Und das gilt schon für die Enteignung nach Artikel 14 Absatz 3. Das gilt erst recht für Artikel 15. Und deswegen kommt mir das, also wäre wahrscheinlich das Gesetz als solches schon verfassungswidrig. Ja, wenn das so vorschreiben würde. Und es wäre wahrscheinlich deswegen verfassungswidrig, weil es einfach nichts macht und nur verhindern will. Und damit muss man ja auch letztlich sagen, versucht Söder genau das zu machen, was er nicht kann, nämlich eine Verfassungsänderung unter der Verfassungsänderung. Und das, ich glaube, diesen Trick wird man erkennen. Also aktuell bin ich noch entspannt, vielleicht habe ich das jetzt auch in der Kürze der Zeit noch nicht in allen Einzelheiten durchdacht, aber bisher ist das so mein Stand und da bin ich trotz allem noch ganz guter Dinge, dass wir das hinkriegen und dass der Magus uns da nicht in die Parade fahren kann.
Banken lieben diesen Trick, aber wir haben ihn enttarnt. Schön, wollen wir noch so eine kleine Abmodi machen?
Ja, gerne.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich habe auf jeden Fall sehr viel wieder gelernt. Ich liebe es, diese Podcasts zu moderieren mit euch. Vielen, vielen, vielen Dank, Thomas, auch, dass du heute hier warst. Vielen Dank wieder für die Hintergrundarbeit, vor allem an Ernesto am Ton und an Rike für die tolle Vorbereitung dieses Skripts und für das leibliche Wohl, was natürlich auch wichtig ist. Wir werden noch weitere Folgen aufnehmen, unter anderem zu so Schlagwörtern wie Anstalt öffentlichen Rechts, die schon gefallen sind, und freuen uns schon auf nächstes Mal. Was sagst du, Tille?
Ja, es hat Spaß gemacht. Danke.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ja, vielen Dank auch von mir an die ganze tolle Vorarbeit und die Leute im Hintergrund, die das hier möglich machen.
Juhu!